Hallo und herzlich willkommen beim P-P-P-Podcast. Ja, es fängt heute mit einem hochheiligen Entschuldigungsgesuch an. Verzeiht, nicht Mr. Podcast Sebastian Koch sitzt hier am Mikro, sondern der, ich gebe es zu, nicht stotternde Stefan Dettlinger. Der Grund ist aber schnell erklärt. Sebastian, mit dem ich täglich eng zusammenarbeite, bekommt einen Preis. Und zwar für seinen Podcast. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, den Spieß heute mal umzudrehen. Sebastian fragt nicht, Sebastian wird befragt. Keine Angst also, liebe Fans, er sitzt mir natürlich mit wasserdichter Corona-Maskerade genau gegenüber. Hi Sebastian.
Ach, hallo Stefan, es freut mich, dass ich in meinem Podcast auch mal selbst zu Gast sein darf.
Naja, Gast, also Gast bin ja eigentlich ich, du hast mich ja eingeladen als Gastmoderator sozusagen. Aber so noch eine Kleinigkeit zu mir, mich kennt ja hier keiner. Ich leite die Kulturredaktion beim MM. Und Sebastian ist derjenige, der aus all den Artikeln, Meldungen und Bildern, die im Tagesverlauf so im Bereich Kultur herumschwirren, täglich die beiden Zeitungsseiten macht. So, jetzt sollten wir aber loslegen, Sebastian. Ist es eigentlich zum ersten Mal auf der anderen Seite zu sitzen und nicht zu fragen, sondern Fragen zu beantworten? Wie fühlt sich das an für dich?
Ich bin ein bisschen nervös, weil wir überhaupt nicht über die Fragen gesprochen haben, die du mir jetzt stellst. Und ich überhaupt nicht weiß, was mich in den nächsten Minuten überhaupt erwartet. Es ist, glaube ich, eine angenehmere Situation, die Fragen zu stellen, als sie gestellt zu kriegen.
Es kommt drauf an. Also Fragen stellen ist vielleicht wie klassische Musik. Alles ist komponiert. Fragen zu beantworten ist wie Jazz. Reine Improvisation. Aber du sprichst ja viel über dich und über deinen Podcast. Insofern gehen wir mal davon aus, dass du auf jede Frage eine Antwort hast.
Das hoffe ich.
Du hast jetzt 11 Folgen dieses Stotter-Podcasts gemacht. Nun bekommst du einen Preis dafür. Findest du, dass du den nach doch so relativ kurzer Zeit schon verdient hast?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe die Begründung der Jury noch überhaupt nicht gehört. Ich denke, dass die Jury wahrscheinlich schon ihre Gründe dafür gehabt hat. Ob ich es verdient habe, ich denke, das sollen andere entscheiden und nicht ich.
Also ich finde, du hast ihn verdient, schon alleine für den Mut. Den Preis erhältst du ja von den beiden Caritasverbänden in Baden-Württemberg. Und zwar dafür, so viel kann man ja schon jetzt im Internet lesen, und zwar dafür, dass du mit deinem Podcast, ich zitiere, den Sinn für die soziale Dimension in unserer Gesellschaft wachhältst und schärfst. Das führt mich eigentlich zum Anfang deiner Idee vor vielen Monaten. Warum machst du diesen Podcast überhaupt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was ist die Message?
Ich habe mir zusammen mit unserem Chef mal überlegt, dass man das dort dann doch auch mal in einer journalistischen Form aufarbeiten kann. Ich habe das immer schon mal gewollt. Ich habe auch mal einen Artikel über das Stottern geschrieben. Da war ich noch Student, aber ich denke halt, wenn man bloß darüber schreibt, dann gilt eben exakt das verloren, was das Stottern charakterisiert. Ich schreibe flüssig, aber ich spreche eben überhaupt nicht flüssig. Und so haben wir uns dann eben überlegt, es mal im Sinne eines Podcasts zu machen. Und ich glaube halt auch, dass immer noch auch im Jahr 2020 oder 2021 die Aufklärung über das Stottern noch immer hinterherhinkt und dass es immer noch extrem viel Vorurteile über das Stottern gibt.
Also ist zum einen Teil schon die Öffentlichkeit aufklären oder aufmerksam machen, aber zum anderen wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Community aufzubauen, um den stotternden Menschen da draußen zu sagen, hört mal, ihr seid mit eurem Problem nicht alleine. Ihr, beziehungsweise wir, du gehörst ja dann auch dazu, wir alle gehören zur Gesellschaft und sollten in ihrer Mitte stehen und dies auch zeigen. Wie reagieren eigentlich die Stotterer unter den Hörern auf diesen Ansatz? Bekommst du da Rückmeldungen? Also ich meine jetzt nicht die Gäste, sondern die Zuhörer.
Es ist noch immer so, dass mir pro Folge mehrere stotternde per Mail schreiben, die sich freuen, dass es ein solches Format gibt. Es ist auch immer wieder zu lesen, dass der Mannheimer Morgen als Marke oder als Arbeitgeber extrem gelobt wird. Und natürlich, ich bin Mitte, Ende 20, da spielen auch die sozialen Netzwerke eine Rolle. Auch da werde ich immer mal wieder angeschrieben mit neuen Ideen, mit Vorschlägen, aber eben auch mit extrem positiven Feedback.
Ja. Also ich finde ja, der Podcast von dir hat so ein bisschen den Impetus der Selbstvergewisserung und man müsste den Descartes-Grundsatz umändern in Balbutio ergo sum. Ich stottere, also bin ich. Das Besondere an deinem Format ist ja, dass du selbst als Betroffener unter anderem auch Betroffene interviewst. Das ist journalistisch schon auch ein Sonderfall. Entstehen denn auf diese Art besondere Verbindungen oder besondere Wellen zwischen dem Journalisten Sebastian Koch und den Gästen, die du einlädst? Also ich meine sowas wie Vibrations oder sowas.
Ja, es ist häufig so, dass ich mit meinen Gesprächspartnern extrem schnell beim Du bin. Also ich habe mir mal, das ist schon ewig her, gesagt, dass man als Journalist immer persistent bleiben sollte, um halt auch eine entsprechende Distanz zu wahren. Das fällt mir jetzt in den Gesprächen schon auf. Es ist schwer, eine Distanz zu wahren, aber ich glaube halt auch bei so persönlichen Themen ist es mitunter auch überhaupt nicht so schlecht, dass diese sprachliche Distanz überhaupt nicht vorhanden ist. Und die Fragen habe ich ja auch immer schon davor aufgeschrieben. Und da denke ich, ist es immer noch möglich, aus Sicht eines Journalisten zu fragen, der aber eben mit seinem Gesprächspartner ein wenig vertrauter ist.
Es geht ja auch jetzt nicht darum, als Journalist jetzt besonders kritische Fragen zu stellen in diesem Format, sondern es geht ja darum, den Leuten auch die Probleme zu vermitteln. Es ist ja auf der einen Seite die Selbstvergewisserung, aber auf der anderen Seite hat es ja auch was, was danach riecht, dass du eine ausgeprägte soziale, ja vielleicht ja sogar christliche Ader hast. Caritas ist ja auch immerhin ein katholischer Verband. Hast du dich denn schon früher als Kind und Jugendlicher sozial oder kirchlich engagiert?
Also meine Verbindung zur katholischen Kirche ist im Prinzip null, weil ich bin evangelisch. Ich hoffe, ich kriege es den Preis nicht sofort für Bilder.
Sonst hätten die gleich ausgeschrieben, ja. Nur für Protestanten, ja. Oder nur für Katholiken.
Ja, ansonsten, ob ich sozial engagiert bin, ja, also ich habe mich immer schon in meinem Sportverein sozial engagiert. Ich habe lange aktiv gespielt im Anschluss an diese nicht so extrem erfolgreiche aktive Karriere als Fußballer war ich lange Jahre Jugendtrainer. Ich war Fußball, ich war Schiedsrichter auf Kreisebene. Ich habe eine Hochschulgruppe geleitet. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sozial engagierter Mensch bin, weil ich mir auch immer wieder im Prinzip Herausforderungen ist, suche, bei denen ich sprechen muss. Oder andersrum gesagt, ich lehne eine soziale Aufgabe nicht nur deshalb ab, weil ich dann entsprechend auch viel sprechen muss.
Also wenn ich das richtig heraushöre, auf jeden Fall ist eine soziale Ader da, aber jetzt nicht unbedingt ein intensiver Kontakt zur kirchlichen Einrichtung. Wird sich das vielleicht nach dem Preis ändern bei dir? Also, du kannst auch nur 3 Worte antworten. Ich ja. Weiß es nicht, oder 4 sind es dann. Ne?
Ja, also ich glaube schon an Gott, aber ich weiß nicht, ob man sich deshalb auch dann in der Kirche engagieren muss.
Na, das ist sicherlich Ansichtssache, wie man seinen Glauben verwirklicht, ja. Ob man dafür die Kirche braucht oder nicht.
Ja, klar.
Aber das führt uns jetzt ein bisschen weg. Sprechen wir mal ein bisschen über deinen Alltag. Du hast hier in der Redaktion ja als sogenannter Blattmacher oder Editor, wie wir jetzt sagen, also als jemand, der an Konferenzen und Absprachen teilnimmt, jedenfalls eine wichtige Funktion in der Zeitungsproduktion. Da muss auch gesprochen werden. Wie sehr belastet dich dein Handicap im beruflichen Alltag?
Ich habe da auch schon in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist für mich im Moment extrem schwer, über Video Absprachen zu sprechen, zu kommunizieren. Das war, als man noch die Absprachen am Tisch gehabt hatte, ist es extrem viel leichter gewesen, wie so auch immer. Aber ansonsten ist es einfach so, dass das Sprechen jetzt im normalen Berufsalltag zwar schon eine Hürde ist, aber es ist eine Hürde, die ich überspringe, und ich habe ja auch schon Interviews geführt, und es ist immer so, dass ich meine Gesprächspartner, wenn es möglich ist, schon früh teile ich auf den Sprachfehler hinweise, und normalerweise hat man da dann auch immer Verständnis für, und also es ist jetzt nicht so, dass ich es schon mal bereut habe, in den Journalismus zu gehen, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Wahrscheinlich ist es in deinem Podcast auch schon vorgekommen, aber wie ist es denn in anderen Lebenssituationen, also im Privatleben, wie ist es denn, ich glaube, du bist auch ein bisschen musikalisch, wie ist es zum Beispiel beim Singen, wie ist es in deinen Träumen? Beim Singen erinnere ich mich jetzt gerade an diesen Film über den englischen König, der dann auch bei einem Therapeuten ist, der ihn singen lässt, und im Singen geht es viel besser. Wie ist es bei dir aber auch das mit dem Träumen? Fände ich jetzt interessant.
Mhm. Ich träume, wenn ich träume, dann stotter ich im Traum auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich das Rattern wahrscheinlich auch schon so im Unterbewusstsein etabliert hatte, dass ich auch im Traum stottere. Heißt aber, oder so sehe ich es, dass ich das Stottern halt auch schon so für mich akzeptiert habe, dass ich es sogar im Traum zulasse.
Und wie ist es mit dem Singen?
Ja, das ist ja prinzipiell so beim Stottern, dass wenn man es singt, dann stottert man im Prinzip überhaupt nicht. Darüber haben wir uns ja auch schon des Öfteren unterhalten. Ich habe es auch schon zwei, drei Mal in Gesprächen hier angesprochen. Es ist, wenn man es singt, ist es ja auch so, dass die Stimme immer in Bewegung ist. Man verbindet die Wörter miteinander und die Stimmbänder haben überhaupt nicht die Chance zu blockieren. So ist der Effekt extrem vereinfacht zu erklären.
Aber du hast es in deinem Podcast, soweit ich jedenfalls weiß, noch nie gezeigt.
Nein.
Und ich weiß, das ist natürlich extrem schwierig, aber du willst es jetzt nicht mal hier demonstrieren, zufällig? Ist auch kein Zwang, natürlich.
Ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist einfacher, die Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Ich weiß jetzt auch, warum.
Wir könnten das natürlich auch so machen, ich hole die Gitarre und dann singen wir gemeinsam was und auf die Art und Weise demonstrierst du dann, dass das auch wirklich stimmt, was du sagst.
Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass wenn man einen spontanen Text etwas singend vorträgt, dann ist er viel flüssiger, als wenn man ganz abgehackt nur spricht.
Ach, dann, warum sprichst du da nicht immer so? Also ich könnte ja auch dir die Fragen stellen, was geht in deinem Kopf vor, wenn ein Wort nicht raus will?
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass ich extrem schlecht singe und das meiner Umwelt nicht unbedingt immer zumuten will, um die Frage zu beantworten, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich eine Blockade habe oder wenn ich stottere. Das sind extrem viele Gedanken, die ich da habe. Das ist Angst, das ist mit Sicherheit auch ein bisschen Verzweiflung, das ist auch in gewisser Weise, dass ich mich darüber wieso ich jetzt genau an dieser Stelle eine so harte Blockade habe, wie ich sie im Moment jetzt auch zum Beispiel gehabt habe. Es ist aber auch, wenn der Gesprächspartner mir nicht versucht, das Wort aus dem Mund zu nehmen, ist es auch eine Form von Dankbarkeit dem Gesprächspartner gegenüber. Also es sind extrem viele Gefühle, die schwer sind, das in zwei Sätzen alle zusammenzufassen.
Aber ich habe jetzt gehört, Angst und auch Ärger natürlich über die eigene Störung sozusagen. Wie du ja schon selber gesagt hast, du bist dankbar, wenn der andere das Wort dann nicht sagt. Es ist tatsächlich natürlich so, wenn man mit dir spricht, dass man immer weiß, was du sagen willst und den Reflex quasi dann zu sagen, was du sagen willst, aber nicht kannst, dass man den eben unterdrücken muss. Aber dafür bist du eben dankbar. Das findest du schon richtig so, dass man dir die Zeit gibt und abwartet, obwohl man schon weiß, was kommen soll.
Ja, das ist dann ist ja bloß eine Redeflussstörung. Also ich kann ja sprechen, ich weiß auch, was ich sagen will, zumindest in den meisten Fällen. Es ist ja nicht so, dass ich zu blöd bin, das Wort zu sprechen, und ich bin auch ein halbwegs mündiger Bürger, der für sich in Anspruch nimmt, sich die Zeit zu nehmen, die er braucht, und auch die Zeit zu fordern, die er braucht. Und auch das ist jetzt immer wieder in den bisherigen 11 Gesprächen, die ich geführt habe, ist immer wieder dabei herausgekommen, dass dieses Wort beenden für die meisten Stotterer ein extremes Ärgernis ist, weil es eben eine Form von Entmündigung auch beinhaltet.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Demütigung ist in gewisser Weise. Ne? Man kann es selbst nicht sagen und dann muss es der andere für einen tun. Also die Erfahrung deckt sich dann schon auch mit den deiner Gäste, die bestätigen das, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ähnliche Gefühle haben.
Absolut.
Jetzt ist ja in Zeiten, die ja irgendwie augenfällig immer rasanter werden, im Arbeitsumfeld ja auch dem Journalismus, in dem seit Jahren ja auch eine radikale Verdichtung der Aufgaben stattfindet, entsteht ja auch in der Kommunikation immer wieder ein gewisser Stress und eine Zeitnot. Hat dieser Stress dann auch Einfluss auf deinen Sprachfluss?
Ja, also ich bin, was das Sprechen betrifft, extrem Stress empfindlich. Das heißt, wenn ich im Stress bin, dann brauche ich das überhaupt nicht zu sagen, das hört man, wenn man so will. Es ist aber tatsächlich auch so, ich habe von zwei Leuten unabhängig voneinander die Reaktion auf den Folge gehört, dass sie mir gesagt haben, es ist extrem auch entschleunigend, meinem Stotternden so zuzuhören und sich halt auch die Zeit zu nehmen, ihn ausreden zu lassen. Das ist eine etwas andere Sicht auf das Stottern, aber es ist eine sehr interessante Sicht.
Ich finde das auch sehr lustig und das klingt auch nach einem lukrativen Geschäftsmodell. Du könntest dich einfach von Menschen zum Abendessen zur Entschleunigung einladen lassen. Ja, und damit vielleicht viel Geld verdienen, vielleicht viel mehr als im Journalismus.
Ja, zumal ich auch im Prinzip auch immer Hunger habe, also das ist, ja, so nicht.
Ja, ja, also denk mal darüber nach, es geht ja vielleicht auch als Nebenjob abends ab 8 Uhr oder sowas.
Ja,
ne? Ich meine, essen muss man ja sowieso, ne?
Ja, exakt.
Also ich würde mich auch von Freunden einfach bezahlen lassen für Unterhaltungen.
Ich auch.
Ja. Aber nochmal zurück zu diesen Konferenzen, über die wir schon gesprochen haben. Was geht in dir vor, wenn du den Eindruck hast oder das Gefühl vermittelt bekommst von den anderen, die haben jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit für mich. Die müssen eigentlich jetzt viel schneller machen, weil sonst hängt irgendwie der Tag hinten raus mit Überstunden oder sowas.
Ja, also,
ist vielleicht übertrieben jetzt.
Ja,
ich versuche, so ich bin Journalist, ich übertreibe manchmal. Ne?
Also ich sag mal, also, wenn ich eine extrem schlechte Phase habe mit dem Sprechen und ich spreche eine Kleinigkeit mit einem Kollegen ab, dann braucht das Gespräch halt eine Minute oder auch 2 Minuten länger als normal. Und also im Normalfall entscheiden die 2 Minuten jetzt nicht darüber, ob die Zeitung gedruckt wird oder ob sie eben nicht gedruckt wird. Und wenn es aber tatsächlich mal so sein sollte, dass es eine Minutenfrage ist, dann habe ich auch in der Situation Verständnis, wenn man die Worte für mich quasi beendet. Man soll sich dann aber nicht beschweren, dass man die falschen Worte da rein interpretiert. Also, ja.
Aber es ist doch trotzdem wahrscheinlich so, ich meine, ich bin ja auch manchmal in solchen Konferenzen. Wenn du nicht stottern würdest, würdest du wahrscheinlich einfach deutlich mehr sprechen. Du würdest viel mehr deine Meinung sagen zu vielen, vielen Dingen. Und ich habe nachgelesen, dass ein Symptom eben bei Stotterern ja auch sein kann, dass sie sozusagen vermeiden zu kommunizieren, dass sie sich auch ein Stück weit flüchten aus Kommunikation. Ich meine, bei dir, du bist eigentlich ein kommunikativer Mensch, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du natürlich zu vielen anderen Dingen auch noch was zu sagen hättest, es dann aber nicht tust, weil du halt denkst, naja, das kompliziert die Sache vielleicht nur noch. Oder sehe ich das jetzt ganz falsch?
Nee, also es ist schon ab und zu so, dass ich auch in unseren großen Videobesprechungen, ich spreche jetzt im Moment bloß von Videobesprechungen, da trifft es mit Sicherheit auch mal zu, aber ich versuche schon dann das, was ich zu sagen hätte, zu sagen. Das heißt, wenn ich dann später dem entsprechenden Menschen nochmal unter 2 Tage oder ihm eine schriftliche Nachricht schreibe, was ich zu sagen habe, sage ich auf welchem Wege auch immer. Und ja, ab und zu braucht man dafür dann halt etwas mehr Zeit.
Ich will mal ein bisschen zurückblicken auf den Sebastian, der ein Kind ist oder auch ein Jugendlicher. Wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal so bemerkt hast, ich bin da irgendwie ein bisschen anders, ich habe da ein kleines Problem? Wie haben die anderen Kinder und auch die Erwachsenen darauf reagiert, als sie gemerkt haben, dass du nicht immer sofort sagen kannst, was du sagen magst?
Das ist insofern nicht so einfach zu beantworten, weil ich nicht so genau weiß, wann ich überhaupt angefangen habe zu stottern. Es war mehr so ein schleichender Prozess. Und ja, also natürlich ist es schon so, dass man da auch als Kind seine negativen Erfahrungen macht. Das heißt, dass man in bestimmten Gruppen nicht so sich so beteiligen kann, wie man es wollen würde, dass man im Freundeskreis nicht immer so aktiv an Gesprächen teilnimmt, wie man es wollen würde, oder dass man überhaupt auch ein Problem damit hat, sich ein soziales Umfeld aufzubauen. Es ist auch so, dass man natürlich in der Schule hat man immer eine herausgehobene Stellung, sei es, wenn man beispielsweise anstatt mündlicher Vorträge eine schriftliche Ersatzleistung erbringen muss, und dann wird man gefragt und muss halt das Marcel Franz durchaus nochmal in Gesprächen mit Klassenkameraden begründen und sich dadurch in eine etwas unangenehme Position zu bringen, weil man im Prinzip öffentlich eingestellt man ist nicht, es ist so wie der wie die 28 anderen in der Klasse und ja, aber also das habe auch ich erlebt und da muss ich sagen, hat mir der Sport dann extrem geholfen, das halt so zu akzeptieren.
Am schwierigsten stelle ich mir ja vor, und es ist natürlich auch am schwierigsten, darüber zu sprechen, die Zeit in der Pubertät, wenn man sich sozusagen vom Elternhaus ablöst, man vom Junge zum Mann wird und in dieser Zeit, glaube ich, ist auch so die Akzeptanz von den anderen vielleicht für Fehler oder Makel oder was weiß ich was, wie man es auch immer bezeichnen will. Ich meine, jeder hat ja Fehler und Makel. Die Akzeptanz ist, glaube ich, da am geringsten. Wie hast du denn diese Zeit des Erwachsenwerdens erlebt? Oder ist das so durchgeflutscht wie alles andere dann letztlich auch?
Nee, es ist im Prinzip so, wie ich es beschrieben habe. Also, wenn man so zwischen 13 und 17 zum Beispiel in der Schule auf das Stottern angesprochen wird, weil man halt den Vortrag überhaupt nicht halten muss ansonsten. Und man hat sich halt darauf verständigt, man macht eine schriftliche Ersatzleistung und dann die Nachfragen in der Hofpause, wieso hältst du den Vortrag nicht, ist es nicht viel leicht, eine schriftliche Leistung zu bringen. Und dann muss man begründen, ich habe eine Behinderung. Ja, und das ist natürlich gerade in der Pubertät, wenn es halt auch um bestimmte Hackordnungen geht, ist es schon schwer dann, ja.
Stottern gilt ja als therapierbar, was ja nur heißt, die Symptome können gelindert werden, aber nicht als heilbar in dem Sinn, dass man es sozusagen einfach beseitigen kann. Das heißt, auch wenn man nicht mehr stottert, ist man theoretisch noch Stotterer, aber die Symptome sind halt maximal gelindert. Was hast du schon alles versucht?
Oh Gott. Ich habe schon extrem viel versucht. Das ist von normalen Sprechtherapien über eine Akupunktur, über Lichttherapien oder auch eine zweiwöchige Intensivstottertherapie, die ich dann auch geschrieben habe. Ja, also ich habe schon extrem viel Therapien und Therapieformen versucht. So langfristig in Bezug auf das flüssige Sprechen hat bisher überhaupt nichts geholfen. Aber jede Therapie hat den Erfolg gehabt, dass man sich überhaupt mit dem Sprechen auseinandergesetzt hatte. Und das ist auch extrem wichtig und ja, auch ein Erfolg.
Mir geht es irgendwie mit dem Singen nicht aus dem Kopf. Ich bin ja als Musikkritiker öfter im Theater unterwegs und in der Theaterkantine trifft man immer wieder natürlich diese verrückten Leute, und diese coolen Leute vom Theater und die Sänger zum Beispiel, die kommen ja manchmal nie aus ihrer Rolle raus und die kommen dann in die Kantine und sagen, hallo, wie geht's uns denn heute? Ja, und in diesem Singsang, und da frage ich mich jetzt schon, also warum gewöhnt man sich eigentlich sowas nicht an? Ich meine, andere machen es auch von Berufswegen. Und wenn das deinen Alltag sozusagen erleichtern würde, wenn du quasi ein Hindernis der Kommunikation einfach beiseite schieben könntest. Gut, die Leute würden sich dann darüber wundern, dass du eben so und so sprichst, aber ich denke mal, das wäre doch zumindest mal Versuch wert, so in den Alltag zu gehen und den Leuten dann dabei zu erklären, dass es eben so ist, wie es ist und dass es ein Versuch ist, das zu überwinden. Also ja, warum nicht? Warum nicht? Es muss ja jetzt nicht irgendwie besonders operal oder besonders toll klingen. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen vorgeführt und das hat ja schon was genützt, soweit ich das beurteilen kann.
Ja, es ist, du hast es jetzt auch gerade gesagt, man wird dann wieder darauf angesprochen, wie man jetzt so und so spricht. Auch da ist es dann wieder eine etwas komplizierte Situation. Ja, ich werde mal mir überlegen, ob ich in den nächsten Videobesprechungen einfach mal die Kulturthemen hängen vortrage. Ja, ist okay. Ich werde es versuchen.
Also ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Und du bist ja als humorvoller Mensch ja dann doch auch akzeptiert und alles. Also du hast ja nichts zu befürchten. Es ist jetzt zwar ein großes Wort, wir haben ja vorhin ein bisschen über dich als Kind und auch als Pubertierender gesprochen. Und es ist auch ein großes Wort, aber fühlst du dich heute als Erwachsener manchmal diskriminiert?
Da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Und
wir sind total entschleunigt hier. Du hast Zeit zum Nachdenken.
Ich habe jetzt die Blockade gehabt und habe während der Blockade über die Frage nachgedacht. Das ist ja ab und zu dann praktisch. Man hat eine Blockade, hat noch Zeit zu überlegen. Ich fühle mich nicht so häufig benachteiligt oder diskriminiert. Das ist aber tatsächlich so, wenn ich in unserer hochentwickelten technologischen Welt mit Sprachassistenten spreche, dann sprechen wir zwei, der Sprachassistent und ich, auf zwei verschiedenen Wellenlängen, habe ich das Gefühl. Sprich, der Sprachassistent weiß nicht, was ich von ihm will und er strengt sich auch überhaupt nicht an zu verstehen, was ich will. Und
das ist der Nachteil an der künstlichen Intelligenz, ja, ist ja, dass sie auch keine Gefühle hat, ne?
Exakt. Oder es ist auch häufig so, wenn ich mein Handy Vertrag verlängere und dann bei der Firma anrufe, dann ist es häufig so, dass man am Anfang einen Sprachautomaten als Gesprächspartner hat und dieser will dann eine 20-stellige Kundennummer haben und für diese 20-stellige Zahl hat man 20 Sekunden Zeit. Das ist ist stressig, um es mal so zu sagen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Auf der anderen Seite weißt du ja, dass ich eine sehr intime Beziehung zu Siri habe, dem Sprachassistenten, und auch schon mit ihr ein Interview geführt habe. Also die jedenfalls würde es nicht stören, wenn du mit ihr singen würdest. Weil, also die erzählt es erstens mal keinem weiter. Und zweitens musst du dich da überhaupt nicht schämen. Ja. Also das würde wunderbar funktionieren. Siri und du, ihr werdet ein perfektes Team, würde ich jetzt mal behaupten.
Ein Traumpaar,
genau. Aber wir gehen mal zurück zum Caritas-Preis. In der Beschreibung ist die Rede davon, also in der Beschreibung des Preises, dass es darum geht, Menschen sichtbar zu machen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So ist, lautet der Wortlaut dort. Ich kenne dich ja jetzt schon ziemlich lang und ich kenne dich auch als überaus humorvollen und auch schlagkräftigen Menschen, den ich selten missmutig erlebt habe jedenfalls. Du machst also nicht unbedingt den Eindruck, als stündest du auf der Schattenseite des Lebens. Trügt dieser Schein eigentlich oder bist du tatsächlich doch ein ziemlich frohes Gemüt?
Ja, ich denke, ich bin schon ein frohes Gemüt. Ob ich jetzt auf der Sonnen- oder auf der Schattenseite stehe, das ist
auch. Sag jetzt immer, nicht wieder den Satz, das sollen andere beurteilen.
Nee, das. Okay, Mist, jetzt muss ich eine andere Formulierung wählen. Das ist auch immer situationsabhängig. Also, ja, ich habe auch Tage, da bin ich auf der Schattenseite. Das hängt jetzt auch nicht immer mit dem Sprechen, insbesondere zusammen. Das hängt auch mal mit dem Sprechen zusammen, dass man da mal hadert. Aber ja, also prinzipiell würde ich mich als fröhliches Gemüt bezeichnen.
Und weil du eben unvergleichlich humorvoll und kreativ bist und mit auf intime Art eigentlich es schaffst, auch Menschen wahrscheinlich Kraft zu geben, also eben durch den Podcast, Menschen Kraft zu geben, die es besonders brauchen, bekommst du jetzt 6.000 Euro Preisgeld.
Nee.
Wird es geteilt?
Es ist nur 3.000.
Ja. Ach, das ist ja furchtbar.
Ja, es ist schrecklich, aber es ist.
Aber andere brauchen auch Preise. Ne?
Ja.
Aber für einen jungen Menschen wie dich ist es ja trotzdem irgendwie ganz okay. Was machst du mit dem Geld?
Normalerweise würde ich sagen, ich frage meinen Chef, ob ich 2 Wochen frei bekomme und wohin fliegen darf. Das ist im Moment jetzt nicht so leicht, aber also es wird mit Sicherheit auch in den nächsten Urlaub investiert, aber wann auch immer der sein wird.
Dann sind wir jetzt am Ende und ich verabschiede mich jetzt jedenfalls als Gastmoderator dieses Podcasts von allen. Danke fürs Zuhören und ich überlasse das Schlusswort jetzt Sebastian, der auch noch was über die Zukunft und die kommenden Folgen des Podcasts loswerden will. Tschüss, au revoir und bye bye. Und Sebastian, jetzt bist du wieder dran. Schieß los. Das Schlusswort gehört dir.
Ja, auch ich bitte, danke mich bei dir für die Moderation dieser spezielleren Folge. Ja, und damit würde ich mich auch verabschieden. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann habe ich als Gesprächspartner einen Betroffenen, der ein Buch über die positiven Aspekte des Stotterns herausgegeben hat. Und was Stottern für positive Aspekte hat, da sprechen wir dann in zwei Wochen drüber. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf Deezer. Wenn ihr ansonsten noch Rückmeldungen an mich habt, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse ckoch@mamo.de. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.